So, wir beginnen heute unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir beginnen die Lesung, 5. Mose 16, 9 bis 12, mit der Stadt. 5. Mose 16, 9 bis 12. 7 Wochen sollst du dir abzählen, wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen. Sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdlinge und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist, und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. Wir erheben uns zum Gebet, liebe Geschwister. Ja, allmächtiger Gott, treuer Gott, unser Vater, Herr Jesus Christus, du Gottes Sohn, unser Herr und Heiland, wir danken dir für die Bewahrung der vergangenen Woche. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns auch heute zum Gottesdienst zusammen dürfen, in freien Stücken, ohne Angst zu haben, dass wir deswegen verfolgt werden. Du weißt, wie viele Kinder Gottes um deines Namens willen auf dieser Welt verfolgt, bedrängt, misshandelt, gefoltert und getötet werden. Herr Jesus, gib ihnen deine Willenskraft durchzuhalten, ja festzuhalten an dir, bis deine Hilfe ihnen naht. Herr, segne sie, diese Geschwister besonders. Gedenke auch an unsere Geschwister, die krank und einsam, niedergeschlagen, entmutigt sind. Erquicke du sie durch dein Wort, gewirkt durch deinen Heiligen Geist, mit Mut, mit Kraft, mit Heilung, mit Frieden und Freude aus der Höhe an Geist, Seele und Leib. Herr, wir danken dir auch für unsere Geschwister nah und fern, die im Gebet und Gaben hinter der Gemeinde stehen. Mögest du sie auch heute Segen überbitten und verstehen. Herr Jesus, schenke unserem lieben Bruder Georg Walter Gnade und Weisheit, dein Wort auszulegen, und zeige jedem persönlich, was du uns heute sagen willst. Herr Jesus, wir glauben und vertrauen dir, dass du unsere Gebete gehört hast und erhören wirst zu deiner Zeit. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Die Lieder waren ja eigentlich schon eine Predigt in sich. Könnte man gerade weiter singen und man hätte eine Predigt, aber ich wurde ja gebeten, doch noch ein paar Worte zu sagen, und so habe ich für den heutigen Morgen einen Predigttext aus der Apostelgeschichte, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 14, wer mitlesen möchte. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren bis zu dem Tag, der in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschienen und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Soweit also Gottes Wort. Wir befinden uns gegenwärtig in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Beide Feste sind ja im Unterschied zum Weihnachtsfest Feste, die ihr Vorbild oder ihr Schattenbild im Alten Bund haben. Also das Osterfest entspricht dem Passafest des Alten Bundes, und das liegt hinter uns. Und das Pfingstfest, das noch vor uns liegt, das entspricht dem Wochenfest Shavuot der Juden des Alten Bundes. Wir hörten in der Lesung über dieses Fest. Und die Jünger lebten nun in diesen Tagen, auch in dieser Zeit zwischen dem Passafest und dem Wochenfest. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu stand ja unmittelbar bevor, aber noch lebten die Jünger gewissermaßen in einer Übergangszeit. Das Zeitalter des mosaischen Gesetzes war vorüber. Mit dem Opfertod Jesu am Kreuz von Golgatha waren all diese alttestamentlichen Opferriten zu einem Ende gekommen, denn sie hatten ihre Erfüllung gefunden in diesem einen großen Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das alttestamentliche Passafest ist eine Vorschattung dieses einen Opfers Jesu auf Golgatha. Nach 2. Mose 12, Vers 5 sollte das Lamm, das dort geopfert wurde, männlich sein und einjährig und makellos. Es durfte kein Fehler an diesem Lamm sein, so wie unser Herr Jesus ohne Sünde fehlerfrei war, als das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und da leuchtet also schon in 2. Mose 12, Vers 5 der ewige Vorsatz Gottes auf, dass er einmal seinen Sohn als das Lamm Gottes in diese Welt senden würde. Und nun ist es interessant, wenn wir uns in diese Schattenbilder vertiefen, was wir da alles entdecken können. Dieses Lamm aus 2. Mose 12 sollte nach 2. Mose 12, Vers 3 am 10. Tag des Monats Nisan, das ist also April, März unserer Zeitrechnung, für jeden Haushalt ausgewählt werden. Und nach 2. Mose 12, Vers 6 sollte es bis zum 14. Tag des Monats Nisan aufbewahrt werden und dann wurde es als Opfer dargebracht. Na, wenn man das so liest, denkt man vielleicht eine eigenartige Anordnung. Am 10. Nisan soll dieses Lamm ausgewählt werden, aber erst am 14. Nisan wird es dann geopfert. Aber wahrscheinlich wollte man sehen, in diesen 4 Tagen, wo man dieses Lamm ausgewählt hatte, ob dieses Lamm denn wirklich fehlerfrei, makellos war. Denn Gott ein Opfer zu bringen, das nicht makellos war, mit Fehlern behaftet, das wäre nicht im Sinne Gottes gewesen. Also so wurde am 10. Nisan das Lamm ausgewählt und am 14. Nisan wurde dieses Lamm dann dargebracht. Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, in das Neue Testament, dann sehen wir, dass sich die Schattenbilder des Alten Bundes im Neuen Testament minutiös erfüllen. Am 10. Nisan zog nämlich unser Herr Jesus Christus, das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, in Jerusalem ein. Das lesen wir in Johannes 12, im Vers 1. Da heißt es, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Das war der 9. Nisan. Einige Verse später heißt es dann in Vers 12 bis 13, am folgenden Tag. Also der folgende Tag ist der 10. Nisan. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Etwa 1,5 Jahrtausende, nachdem Jahr für Jahr die Israeliten am 10. Nisan ihr Lamm ausgewählt hatten, um es am 14. Nisan zu opfern, kommt nun Jesus am 10. Nisan nach Jerusalem, um am 14. Nisan am Kreuz von Golgatha zu sterben. Da seht ihr, welche tiefen Weisheiten auch schon in diesen Schattenbildern verborgen sind. An dem Tag also, als die Israeliten ihr Passahlamm auswählten, zog Jesus in Jerusalem ein. Aber dann kommt hier etwas Interessantes. Nach dem neutestamentlichen Bericht zieht Jesus ein und die Menschen kommen und sie rufen ihm zu, Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt. Und sie kamen mit Palmblättern und davon lesen wir aber im den Büchern des Mose nichts. Das Passafest hat keinen Bezug zu Palmblättern oder Wedeln. Nun, was war hier geschehen? Die Israeliten dachten, jetzt kommt der Messias und sie schauten in das Buch hier, Sacharja, Kapitel 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, der Eselin. Und nun dachten sie, der Messias kommt und sie hatten eines nicht begriffen. Ja, es war der Messias, aber zuerst kam der leidende, der sterbende Messias, ehe der König, der königliche Messias nach Jerusalem einziehen sollte. Also das Passafest hat nichts damit zu tun, dass der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit in Jerusalem einzieht, sondern es sollte zuerst der Menschensohn kommen, der leiden und sterben musste. Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der schrieb, dass in dieser Zeit des Passafestes etwa 250.000 Lämmer geopfert wurden. Und an diesem 14. Nisan, als dieses Blut dieser vielen tausenden Lämmer floss, da floss auch das Blut unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und ist doch interessant, Jesus starb nicht einen Tag zu früh, nicht am 13. Nissan, nicht am 12. Nissan, und er starb auch nicht einen Tag zu spät, am 15., 16., 17. Nissan. Nein, Jesus starb genau an dem Tag, den Gott vorherbestimmt hatte, am 14. Nissan. Aber mehr noch, liebe Geschwister, Jesus starb nicht eine Stunde zu früh und nicht eine Stunde zu spät. Wir wissen, dass die Morgenbrandopfer in Jerusalem in der dritten Stunde, das ist etwa 9 Uhr, dargebracht wurden, und die Abendbrandopfer in der neunten Stunde, das ist etwa 15 Uhr. Und wenn wir in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus genau zu diesen Kernzeiten des Brandopfers vormittags und nachmittags ans Kreuz geschlagen und letztlich gestorben ist. In Markus 15, 25 heißt es, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Das steht hier nicht einfach so. Das ist inspiriert vom Heiligen Geist, liebe Geschwister. In der dritten Stunde, als das Morgenbrandopfer dargebracht wurde, ein Schattenbild auf das Opfer Jesu Christi, da wurde Jesus an das Kreuz von Golgatha genagelt. Und dann heißt es in Matthäus 27, in den Versen 46 und 50, in der neunten Stunde um 15 Uhr, als das Brandopfer des Nachmittags dargebracht wurde, da starb Jesus am Kreuz von Golgatha. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Diese Übereinstimmung der Eckzeiten, der Darbringung der Opfer des alten Bundes mit der genauen Uhrzeit und Stunde des Opfers Jesu Christi, liebe Geschwister, ist eine minutiöse Erfüllung alttestamentlicher Schattenbilder. Und dieser 14. Nissan, der ja für die Juden bis heute so ein entscheidender Tag war, er markierte ja die Erlösung, die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Dieser 14. Nissan, liebe Geschwister, war nicht nur der wichtigste Tag für das Volk Israel. Dieser 14. Nissan, etwa 1,5 Jahrtausende später, als das Lamm Gottes auf Golgatha geopfert wurde, ist der wichtigste Tag für diese Welt, und ich gehe weiter, für das gesamte Universum, denn am Kreuz von Golgatha geschah sehr viel mehr als nur deine und meine Erlösung. Da hat Jesus durch sein Blut die Herrschaft über das gesamte Universum wieder zurückerkauft. Dieses Schattenbild, das fehlerlose Passahlamm, dessen Blut erlösende und todesüberwindende Macht hat, war also nun erfüllt. Jesus war am Kreuz von Golgatha gestorben und am dritten Tage auferstanden. Und nun warteten die Jünger in der Zeit zwischen dem Passafest und dem Wochenfest darauf, was nun noch geschehen sollte. Sie warteten auf das Wochenfest. Und ich glaube, die hatten keine Ahnung, was da noch geschehen sollte. Alle alttestamentlichen Opfer, auch die alttestamentlichen Zeremonien, die Gegenstände der Stiftshütte, Personen, Feste des alten Bundes, alle alttestamentlichen Dinge, die uns dort geschildert werden im mosaischen Gesetz, sind ja alles Schattenbilder auf das eine große Opfer Jesu Christi. Und manches Mal hört man da das Lutherwort zitiert, darin stimmen alle rechtschaffenen Bücher überein, dass sie allesamt Christus predigen und treiben. Und dann sagt man, ja, Luther habe damit sagen wollen, ja, dass auch in diesen alttestamentlichen Schattenbildern Christus getrieben wird. Das heißt, dass sie alle auch von Jesus Christus sprechen und verkündigen. Aber es war interessant, kürzlich traf ich auf den eigentlichen Kontext, in dem Luther das gesagt hatte, das hatte er gar nicht mit Blick auf die alttestamentlichen Schattenbilder gesagt, sondern der gute alte Martin Luther, der hatte ja ein Problem mit dem Jakobusbrief. Er, der ja erlebte, ich bin erlöst, aus Glauben, aus Gnade, ohne Werke, liest nun den Jakobusbrief und Jakobus scheint da fast zu widersprechen, der Glaube ohne Werke ist tot, aber wir wissen natürlich, wie das zu verstehen ist. Es sind ja keine Werke, die uns gerecht machen, es sind ja Glaubens- und Gnadenwerke, die der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Und in diesem Zusammenhang hatte Martin Luther diesen Satz gesagt, ja, alle Schriften treiben Christus. Und er untersuchte nun in den neutestamentlichen Schriften, ja, treibt denn auch der Jakobusbrief den Christus? Er hätte ihn ja am liebsten aus dem Schriftkanon hinweggenommen. Aber natürlich war Luther zu sehr ein Mann Gottes, der die Schrift kannte und er wusste, dass Christus in allen Schriften des Alten Bundes wieder zu finden ist. Nimm Christus aus der Heiligen Schrift und was wirst du dann noch in ihr finden, sagte er einmal Erasmus von Rotterdam, der sich bei ihm beklagte, es gäbe in der Schrift so viele dunkle Stellen. Da konnte Luther nicht mitgehen. Er sagte, nein, die Klarheit der Heiligen Schrift kommt von dem, der im Zentrum der Schrift steht. Und das ist, liebe Geschwister, Jesus Christus. Und so dürfen wir die Schrift im Glauben, auch in der Bitte um Erleuchtung durch den Heiligen Geist, immer so lesen, wenn wir dunkle Stellen nicht begreifen, dass wir doch irgendwo Jesus in der Heiligen Schrift, auch in den vielen langen Schilderungen des Alten Bundes wiederfinden. Jesus war also nun auferstanden. Er war noch 40 Tage lang unter den Jüngern. Wir haben es gelesen. Dann wurde er vor ihnen hinweggenommen auf einer Wolke. Und es waren dann noch 10 weitere Tage bis zum Wochenfest, bis zum Fest der Pfingsten. Also wenn wir noch einmal einen kurzen Rückblick auf das Passafest tun, dann sehen wir, dass das Passafest gefolgt war von dem Fest der Erstlingsernte. Da wurde die Erstlinge der Gerstenernte dargebracht, direkt an das Passafest anschließend. Und dann folgte ein drittes Fest, alles innerhalb von 1-2 Wochen. Das war das Fest der ungesäuerten Brote. Und diese drei Feste, die gehören zusammen, die können wir nicht voneinander trennen. Also dieses Fest der ungesäuerten Brote, das war ein Symbol für das Ausfegen des Sauerteigs, für die Absonderung vom Bösen, ein Bild für die progressive Heiligung unseres Lebens auf der Grundlage des Blutes Jesu, die aber erst abgeschlossen sein wird, wenn wir einmal beim Herrn sein werden. Und das Fest der Erstlingsfrucht, liebe Geschwister, die Erfüllung, das wusste Paulus, haben wir in der Auferstehung Jesu. In 1. Korinther 15, 20 bis 22 heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Erstlinge waren ja immer die Garantie, es folgen weitere Früchte. Man brachte Gott in Dankbarkeit die Erstlingsfrucht und wusste, jetzt kommt die große Ernte, weitere Früchte werden wir ernten. Und liebe Geschwister, ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt, wunderbar, ihr seid die Folge dieser Erstlingsfrucht Jesu Christi. Jeder, der nach Jesus Christus den Herrn und Heiland in sein Leben durch Glauben aufgenommen hat, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, der ist eine Frucht dieser Erstlingsfrucht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und nun müssen wir auch verstehen, so wie diese drei Feste alle ihre Wurzel im Passafest haben, so hat auch das Wochenfest Shavuot bei den Juden hat es eine organische Verbindung zu dem Passafest. Wir können das nicht voneinander trennen. Denn ohne Passafest gäbe es kein Fest der Erstlingsfrucht, ohne Passafest gäbe es kein Fest der ungesäuerten Brote und ohne Passafest, liebe Geschwister, gäbe es kein Wochenfest. Also mit diesem Monat Nissan, März, April unserer Zeitrechnung feierte man das Passafest als das erste Fest der sieben Feste Israels. Und alle sieben Feste erfüllen sich im Laufe der Heilsgeschichte Gottes. Einige sind schon erfüllt, andere müssen sich noch erfüllen. Aber alle haben eine Grundlage und das ist das Passafest, die Erlösung durch das Blut des Opferlammes. Nach 2. Mose 12, Vers 2 heißt es, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Die Juden haben ja heute noch immer ein Neujahrsfest an diesem Monat Nissan. Für sie beginnt das Jahr nicht wie bei uns am 1. Januar, sondern mit dem Monat Nissan, weil für sie nach ihren religiösen Vorstellungen das neue Jahr beginnen sollte mit diesem großen Ereignis der Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens. Ja, da ist dieses Shavuot-Fest, dieses Wochenfest, das Pfingstfest. Und nun saßen die Jünger also da oben im Obergemach, 40 Tage waren schon vergangen, 10 Tage fehlten noch. Und dann taten sie etwas, was die Juden bis heute noch tun und man nennt es das Omer-Zählen. Omer ist die hebräische Bezeichnung für Garbe und man schaut dann auf diese Darbringung der Erstlingsfrucht schon hin in diesem Fest und dann zählte man die Tage. Und man zählte vom Passafest aus und das ist so wichtig, so entscheidend, ich werde euch das gleich erklären. Also da waren sie nun am 40. Tag, Jesus war von ihnen gegangen und das Wochenfest lag vor ihnen. Und sie zählten, Tag 41, Tag 42, Tag 43 und so ging das immer weiter. Aber lasst mich noch einmal hineinschauen in das Alte Testament. Was sagt uns das mosaische Gesetz über dieses Wochenfest? Da heißt es in 3. Mose 23, 15 bis 16, und was anders kannten die Jünger ja noch gar nicht. Sie hatten ja noch kein Neues Testament, sie waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern sie hatten ja nur die Schriften des Alten Bundes. Also mit dieser Schriftstelle waren sie sehr vertraut. In 3. Mose 23, 15 bis 16 heißt es danach. Was ist danach? Danach ist nach dem Ostersonntag, nach dem Sonntag, an dem Jesus Christus auferstanden war, an dem Tag, an dem der Erstling auferstanden war aus den Toten. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegarbe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, 50 Tage. Bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speiseopfer darbringen. Das ist das Gebot der Omer-Zählung. Und noch einmal betone ich, es wird vom Passafest ausgezählt. Man hat dieses große Ereignis, das Passafest, für die Jünger war es die Auferstehung Jesu Christi und nun zählten sie von diesem Tag an 50 Tage. Warum ist das so wichtig? Ich will es euch an einer Geschichte verdeutlichen. Stellt euch vor, da ist ein Junge, der kennt seinen Geburtstag nicht und er kommt zu seiner Mutter und sagt zu ihr, Mama, sag mir doch meinen Geburtstag. Und die Mutter sagt, du zählst von dem Todestag deines Onkels Immanuels 50 Tage. Und vielleicht protestiert der junge Mann dann und sagt, aber Mama, sag mir doch einfach meinen Geburtstag. Und die Mama sagt ihm dann, nein, an dem Todestag deines Onkels Immanuels, von dort an sollst du 50 Tage zählen, denn er hat dir das Leben gerettet und er hat dir ein Vermögen hinterlassen. Und damit du das niemals vergisst, zähle vom Todestag deines Onkels Immanuel. Versteht ihr? Unser Immanuel, er war reich und kam auf diese Erde, wurde arm für uns, damit wir reich würden in ihm. Und das sollten wir niemals vergessen. Und das ist eine Lektion auch für Pfingstler und Charismatiker, liebe Geschwister. Pfingstler, warum nennen Sie sich denn Pfingstler? Weil für Sie ist Pfingsten im Zentrum. Aber Geschwister, für die Bibel gibt es nur ein Zentrum und das ist Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und alles andere ist eine Frucht aus dem Erlösungswerk unseres Herrn und Heilandes. Nun, da gibt es weitere Anordnungen zum Wochenfest. Und wenn man sich da hinein vertieft, dann könnte man beim Lesen denken, eigenartig. Da heißt es in 3. Mose 23, 17, ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Ist doch eigenartig, oder? Also während 2 Zehntel Eva Feinmehl auch bei anderen Opfern auch tauchen, gibt es bei keinem anderen Opfer in diesem ganzen Opferritualen, in diesem Opfersystem des Mosaischen Bundes noch einmal die Forderung von 2 Webebroten. Warum überhaupt noch einmal ein Erstlingsopfer? Sie hatten doch erst direkt an das Passafest, das Fest der Erstlingsopfer gefeiert. Und warum sollten die Webebrote auch noch mit Gesäuertem gebacken werden, wo doch eigentlich der Sauerteig ein Sinnbild für Sünde ist und in der Woche nach dem Passafest, im Fest der ungesäuerten Brote, die Israeliten allen Sauerteig aus ihren Häusern entfernen mussten? Eigenartig. Welche Bewandtnis hat es damit auf sich? Nun, die Darbringung der 2 Webebrote war begleitet von einem weiteren Opfer, dem Friedensopfer. Und wir wissen, Jesus Christus ist unser Friede. Aber Jesus Christus hat noch mehr am Kreuz von Golgatha gewirkt und die Erfüllung im Neuen Testament, die lesen wir in Epheser 2, in den Versen 13 bis 15. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Seht ihr, das ist das Friedensopfer, der aus beiden, aus Juden wie aus Heiden, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die 2, die Heiden und die Juden, in sich selbst zu einem neuen Menschen, den Leib Christi, die Gemeinde Jesu, zu schaffen und Frieden zu stiften. Seht ihr, das ist die alttestamentliche Erfüllung der 2 Webebrote. Sie symbolisieren das Volk Israel und sie symbolisieren die Heiden. Nun, die Erfüllung dieses alttestamentlichen Schattenbildes, dass nun auch die Heiden Teil des neuen Heilsvolkes der Gemeinde Jesu sind, das lesen wir dann in der Apostelgeschichte. Und das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Petrus, der ja zu dem Heiden in ein Haus gesandt wurde, musste sich rechtfertigen vor seinen Mitaposteln. Der Heidenapostel, der wirkte ja anfänglich nicht, die Gemeinde Jesu war ursprünglich eine rein judenchristliche Gemeinde und da hatte der Herr doch so einige Mühe, den Petrus zu bewegen, in das Haus des Heiden Cornelius zu gehen. Ich glaube, wir kennen alle die Geschichte in Apostelgeschichte 10, da gerät ja Petrus in eine Verzückung Und dann wird ein leinenes Tuch erscheint ihm mit unreinen Tieren. Vers 13 heißt es dann, und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus weigert sich zuerst. Ich bin doch ein Jude, ich habe noch nie etwas Unreines angerührt. Und dann heißt es in Vers 14, das passiert also dreimal, und dann heißt es in Vers 14, Petrus aber sprach keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Naja, aber unser Herr, der wird ja mit uns immer irgendwie fertig. Manchmal muss er dreimal reden, mit manchen wie mit mir, da muss er manchmal zehnmal reden. Ihr seid da wahrscheinlich etwas schneller. Aber schließlich steht doch Petrus auf. Es steht mittlerweile der Abgesandte aus dem Haus des Heiden Cornelius vor seiner Haustür. Und Petrus geht nun mit. Und dann in Apostelgeschichte 11, ein Kapitel später, lesen wir diesen Bericht, wo Petrus zurückkommt und er ist wieder in Jerusalem und er berichtet nun, was da passiert ist in diesem Haus des Heiden Cornelius. Apostelgeschichte 11, 15 bis 17. Er hatte ja dort das Evangelium verkündet und während er das Evangelium verkündigte, fiel der Heilige Geist auch auf diese Heiden im Hause des Cornelius. Und nun berichtet der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 11, Verse 15 bis 17 darüber in Jerusalem. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns im Anfang. Hier haben wir das Pfingsten der Heiden nach dem gleichen Vorbild wie das Pfingsten der ersten judenchristlichen erlösten Gläubigen in Jerusalem. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Versteht ihr? Der Heilige Geist war auch auf die Heiden gekommen. Die zwei Webebrote. Aber nun haben wir noch ein kleines Problem. Warum mussten die Webebrote mit Sauerteig gebacken werden? Es gibt nur zwei Opfer im Alten Bund, die mit Sauerteig gebacken wurden. Alle anderen Opfer, Speiseopfer, da war die Regelung so, Sauerteig war strikt verboten. Aber hier haben wir eines der beiden Opfer, wo Sauerteig erlaubt war. Wie ist das zu verstehen? Nun, nach 3. Mose 7, da haben wir das Gesetz des Friedensopfers. Und da heißt es in Vers 13, zusätzlich zum Kuchen soll er gesäuertes Brot als seine Opfergabe darbringen, zu seinem Dank- und Friedensopfer hinzu. Hier haben wir diese Ausnahme, wo ein Opfer auch Sauerteig enthalten durfte. Es war ein Friedensopfer. Und das sollte die Dankbarkeit des Opfernden zum Ausdruck bringen. Er konnte Gelübde damit erfüllen. Oder es konnte einfach nur ein freiwilliges Opfer sein, das der Gläubige im Alten Bund darbringen konnte. Und diese gesäuerten Brote, diese stehen für das unvollkommene Leben des Gläubigen, das er doch auch immer mit sich herumtrug, das auch wir noch immer mit uns herumtragen, diesen alten Adam, diesen alten Mensch. Und dieses Opfer unterstreicht die Gnade Gottes, dass der Mensch auch in seiner Schwachheit, auch in seiner Sündhaftigkeit, die er noch mit sich herumträgt, dieser alte Mensch, der noch in uns sich immer wieder zeigt, dass wir dennoch vor den lebendigen Gott treten können. Lässt Gott nun der dreimal heilige Gott, lässt dieser dreimal heilige Gott nun doch irgendwie fünf gerade sein? Nein, liebe Geschwister, denn wir lesen, obwohl die zwei Webebrote aus Gesäuertem gebacken wurde, musste nach 3. Mose 23, 19 immer ein Sündopfer mitgeopfert werden. Und liebe Geschwister, das Gleiche gilt auch für das Friedensopfer. Es wurde stets mit einem Schuldopfer dargebracht. Versteht ihr die Wahrheit dahinter? Sünd- und Schuldopfer ist die Grundlage, auf der wir auch ein Friedensopfer mit Gesäuertem darbringen können. Nur auf dieser Basis des vollkommenen Sühneopfers unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi können wir auch in unserer Schwachheit vor den lebendigen Gott treten. Nun, als der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde und die Juden vertrieben wurde, konnte ja kein Fest der Erstlingsfrucht mehr im Tempel gefeiert werden. Aber bis heute praktizieren die frommen Juden das Umerzählen. Auch jetzt gerade in Israel, die orthodoxen Juden, die frommen Juden, praktizieren auch jetzt in dieser Zeit zum Wochenfest, ist vom Datum her völlig identisch mit unserem Datum, praktizieren sie das Omerzählen. Nur für den Juden von heute hat das eine andere Bedeutung. Die Juden glaubten nämlich, dass nach 50 Tagen, nach 7 Wochen, dass Gott ihnen die Tora gegeben hatte am Berg Sinai. Und dieses Wochenfest soll den Juden daran erinnern, dass die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, das mit dem Passafest gefeiert wird, erst dann sein Ende hat, wenn auch die innere geistliche Befreiung des ganzen Menschen erfolgt ist. Es ist interessant, dass die Juden bis heute bei ihrem Passamahl eine besondere Tradition haben. Die ist jetzt nicht biblisch verankert, aber sie lehnt sich an die Bibel an. Es ist also ein jüdischer Brauch, kein Schattenbild des alten Bundes, sondern ein jüdischer Brauch, ich betone das. Und zwar am Sederabend, am ersten Abend des Passafestes, da wird ja das Brot gebrochen, das ungesäuerte Brot. Und die Juden haben ein Brauch, wonach ein Teil dieser gebrochenen Matze in ein Tuch eingewickelt wird und der Hausvater versteckt das im Haus und meist die Kinder dürfen danach suchen und wer es findet, bekommt ein Geschenk. Aber wer es gefunden hat, der muss 50 Tage warten bis zum Wochenfest. Ist doch interessant, ich betone nochmal, kein alttestamentliches Schattenbild, ein jüdischer Brauch, aber es seht ihr, es ist ja fast ein Sinnbild dessen, was die Jünger damals erlebten. Sie hatten den gebrochenen Leib des Herrn Jesus, was den meisten Juden verborgen blieb, sie hatten es gefunden. Sie wussten, Jesus ist der wahre Messias, während es den meisten im Volk Gottes, im Volke Israel verborgen blieb. Und nun warteten sie auf die Gabe, die sie empfangen sollten, 50 Tage später. Sie wussten ja nicht, was auf sie zukam. In Apostelgeschichte 1, Vers 6, das hatten wir gelesen, da fragten sie den Herrn noch, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Wir wissen, der Herr sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Was haben die wohl gedacht in diesen 10 verbleibenden Tagen da oben im Obergemach? Haben sie vielleicht doch insgeheim noch gehofft, vielleicht kommt der Messias doch und stellt sein Königreich wieder her. Er hat ja nur gesagt, es ist nicht eure Sache zu wissen, wann. Vielleicht würde es doch schon in 10 Tagen soweit sein. Die Schrift sagt uns, sie harrten aus im Gebet und flehen. Leider sagt uns die Schrift nicht, was sie beteten. Oh, ich hätte es gern gewusst. Also da waren sie da oben und sie zählten die Tage, Tag 45, Tag 46, Tag 47. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an Weihnachten früher, also da hat man doch entgegengefiebert, wenn endlich die Türe aufging und man durfte hinein unter den Weihnachtsbaum und die Geschenke auspacken, oder? da hat man doch diesem Moment entgegengefiebert. Tag 49, noch ein Tag, dann ist Shavuot, dann sind die 50 Tage erfüllt. Und was geschah? Wir wissen es, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, die 50 Tage waren vorüber, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier verweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Das Omerzählen war vorüber. Und jetzt hatte mit dem Kommen des Heiligen Geistes das Zeitalter der Gemeinde, das Zeitalter der Gnade seinen Anfang genommen. Und der entscheidende oder das entscheidende Ereignis war das Kommen des Heiligen Geistes. Man hört immer wieder, dass der Heilige Geist im Alten Testament nur über Leute kam und im Neuen Testament, da käme der Heilige Geist in die Menschen hinein. Ich würde mit vielen Bibelauslegern das differenzierter betrachten. Wenn es im Alten Testament heißt, dass der Heilige Geist über Menschen kommt, dann ist das ein Hebraismus, eine hebräische Redewendung, die man nicht örtlich zu verstehen hat, sondern der Jude will mit diesem Ausdruck, der Geist kommt über jemanden, zum Ausdruck bringen: Jetzt sehen wir, dass der Geist in diesem Menschen wirkt. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist irgendwie so mystisch über dem Haupt dieser Leute schwebte. Und es gibt auch Bibelstellen dafür. Da heißt es in 4. Mose 14, 24, aber in meinem Knecht Kaleb ist ein anderer Geist, in dem Knecht Kaleb. In Hesekiel 3, 24, und der Geist kam in mich, der Geist kam in den Propheten. Und auch das Neue Testament, liebe Geschwister, also eine dritte Stelle, es gibt weitere. In 1. Petrus 1, Vers 11 sagt uns: Sie, die Propheten des Alten Bundes, haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Der Geist wirkt also immer im Menschen, wo sonst. Aber der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament, liebe Geschwister, der ist gewaltig. Und das sind eigentlich, ich bringe es mal auf den Punkt, drei ganz wichtige, man könnte vieles mehr dazu sagen, drei wichtige Unterschiede. Im Alten Bund, da wirkte der Heilige Geist in bestimmten Gruppen von Menschen. Könige, Priester, Propheten, Richter. Aber im Volk Gottes als Ganzes konnte der Geist, der Ruach, im Alten Bund nicht wirken. Zweitens, der Geist wirkte immer nur zeitweise und nicht permanent. Also er kam über manche, dann sah man die Wirkungen des Geistes, sie prophezeiten oder taten große, mächtige Zeichen und Wunder und dann wich der Geist wieder. Mit einer Ausnahme. 1. Samuel 16,13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und jetzt hört einmal, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. David im Alten Bund ist die einzige Ausnahme, wo der Geist permanent zugegen war. In einer anderen Übersetzung, der Geist wich nicht mehr von diesem Tag an, alle Tage seines Lebens. Drittens, der Geist im Alten Testament, der Ruach, der wirkte im Alten Bund, war nicht der Geist der Sohnschaft. Im Neuen Bund hingegen, liebe Geschwister, und das feiern wir bald Pfingsten, da empfangen alle, die zum neutestamentlichen Bundesvolk gehören, den Heiligen Geist. Von der ersten Reihe, von rechts nach links bis zur letzten Reihe, liebe Geschwister, wenn du Teil des neutestamentlichen Bundesvolkes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist und das auch noch permanent. Denn Jesus sagte in Johannes 14, 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Zweitens, der Geist ist auch in seiner Fülle ausgegossen. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Da steht nichts von einer Teilerfüllung, wie uns Pfingstler und Charismatiker Glauben machen wollen. Kolosser 2, 9 bis 10, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, in Christus Jesus, der das Haupt und die Herrschaft, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, Geschwister, wenn ein Glas voll ist, was wollt ihr denn da noch mehr hineintun? Ich höre das immer bei Pfingstern und Charismatikern. Ja, wir wollen mehr. Dann gibt es die Mehrkonferenzen. Ja, was wollen die denn noch mehr? Die haben ein Problem, die lieben Pfingstler und Charismatiker. Die müssten weniger von sich haben. Denn umso mehr du abnimmst, umso mehr dein alter Mensch zurücktritt, umso mehr Christus in dir Gestalt annimmt, umso mehr wächst du hinein in diese Fülle, die Gott dir gegeben hat durch das eine große Opfer auf Golgatha. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Du, Gott ist nicht das Problem, wir sind das Problem. 1. Korinther 12, 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle, hört einmal, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und drittens, liebe Geschwister, und das ist das gewaltig Neue, der Heilige Geist ist der Geist der Sohnschaft. Ja, wenn ich euch so angucke, ihr seid alles Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Wenn der Heilige Geist in eurem Leben empfangen wurde. Ich komme zum Schluss. Martin Luther übernahm die erste Strophe des Liedes, nun bitten wir den Heiligen Geist aus dem 13. Jahrhundert und richtete noch einmal drei Strophen hinzu. Und dann empfahl er den jungen protestantischen Gemeinden, die entstanden waren, dieses Lied, dieses besondere Lied, regelmäßig in den Gemeinden zu singen. Und dieses Lied, das zeugt vom rechten Glauben, der nur in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt werden kann. Aus der eigenen Kraft, da können wir nicht eine Nachfolge praktizieren, die vor Gott wohlgefällig ist. Es muss aus der Kraft des Heiligen Geistes, es muss aus der Kraft der Gnade geschehen, auf der Grundlage der Erlösung Jesu Christi. Der Heilige Geist gibt Kraft zum rechten Glaubenswandel, das wusste Martin Luther ganz klar. Der treue Heiland hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass er uns Frieden Liebe und Freude verleiht, dass er uns tröstet in unserer Drangsal. Aber eines, liebe Geschwister, und das ist so wichtig, der Heilige Geist verklärt Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Und so möchte ich jetzt den Text dieser 4 Strophen zum Schluss lesen. Wer möchte, darf schon aufstehen und ich werde dann anschließend noch beten und den Gottesdienst beschließen. Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, dass er uns behüte an unserem Ende, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Kyrie eleis. Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, lehr uns Jesum Christum kennen allein, dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland, der uns bringt zum rechten Vaterland. Kyrie eleis. Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst, lass uns empfinden der Liebe Inbrunst, dass wir uns von Herzen einander lieben und im Frieden auf einem Sinn blieben. Kyrie eleis. Du höchster Tröster in aller Not, hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben verklagen. Kyrie eleis. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Gabe deines Heiligen Geistes in unsere Herzen. Ich danke dir, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er am dritten Tage auferstanden ist und aufgefahren ist und zu deiner Rechten sitzt, von wo er wieder herkommen wird, um uns zu sich zu holen und sein Reich auf dieser Erde zu errichten. Herr Vater, ich danke dir, dass wir diesen Beistand empfangen haben, den Heiligen Geist, dass wir in der Zeit, in der wir zurückgeblieben sind, hier auf dieser Pilgerschaft, in dieser Erde, dass wir die Kraft haben, dass wir den Trost haben durch deinen Geist, dass dein Geist uns stärkt, dass dein Geist uns dein Wort auftut und dass dein Geist uns miteinander in die Einheit untereinander führt. Und mögest du uns das in besonderer Weise klar machen und verdeutlichen in den nächsten Wochen. Und möge dein Heiliger Geist vor allen Dingen eines tun, nämlich Jesus Christus und sein Erlösungswerk auf Golgatha uns verklären, dass wir das immer tiefer und besser begreifen und dass wir immer mehr und mehr in das Ebenbild deines Sohnes hinein verwandelt werden durch das Wirken deines Geistes und durch dein lebendiges Wort. In Jesu Namen. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und uns mit den Worten, die unser Herr selbst gelehrt hat, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.